Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das Wort, das uns durch diese neue Woche begleitet aus dem Buch des Propheten Micha. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 20. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, dem ersten Sonntag in unserer Herbst-Themenpredigtreihe. An 4 Sonntagen werden wir das Meer zum Thema haben. Und Anlass ist ein Kunstprojekt, das im November hier in der Kirche für einige Tage installiert sein wird. Sonic Ocean nennt es sich ab dem 17. November. Es ist ein künstlerisches Projekt, in dem es um Unterwasserklänge geht, aber im Zusammenhang einer großen UN-Ozeandekade, die sich mit dem Thema dieser großen Ozeane unserer Welt befasst, mit der Meeresforschung, mit der Meeresverschmutzung und all den Dingen, die auch mit unserem Leben und mit unserem Lebensstil zusammenhängen. Dem wollen wir uns von biblischer Seite nähern. Wir singen zum Eingang wohl denen, die da wandeln, das Wochenlied. Im Wechsel und in ganzen Versen beten wir Psalm 96 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn, alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter den Völkern von seinen Wundern. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Himmlischer und ewiger Gott, Gott des Himmels und der Erde, ja, es ist uns gesagt. Du sagst es uns auf deine menschliche, klare, heilende Art in unserem Bruder Jesus Christus. In ihm begegnest du uns. In seinem Geist, in seinen Worten, in seiner Wahrheit, in seiner österlichen Gestalt, der uns daran erinnert, wie wertvoll und gesegnet Leben ist. Lehre du uns, aufrecht zu gehen, unsere Wege zu suchen und zu finden in diesen unruhigen und verwirrten Tagen. Gib, dass wir nicht die Dienerinnen und Diener unserer Enttäuschungen sind. Stärke uns mit deinem Horizont, stärke, was uns verbindet, in unserer Hoffnung und in unserem Lebensmut. In der Stille bringen wir dir, was uns am Herzen liegt. Vor dir, Vater, in Gerechtigkeit und Demut, mit dir, Bruder, in Treue und Mut, in dir, Geist, in Stille. Amen.
Als Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir aus der Apostelgeschichte 27. Schwierig zu lesen und ein Mikrofon zu drehen. Aber jetzt geht's, glaube ich, besser, ja. Also wir hören als Schriftlesung heute die Verse 1 bis 15 aus Apostelgeschichte 27. Es geht um die Reise von Paulus auf der Fahrt nach Rom. Es heißt dort: Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Kohorte. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramition, das die Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Makedonier aus Thessalonich. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Und von da stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren auf dem Meer entlang der Küste von Kilikien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lykien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging, und ließ uns darauf übersteigen. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns. Und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bei Salmone und kamen kaum daran vorüber und gelangten an einen Ort, der Guthafen hieß. Nahe dabei lag die Stadt Lasea. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch das Fasten schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe, dass diese Fahrt mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da war der Hafen zum Überwintern, und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiter zu fahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen war. Als aber ein Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben wäre schon gelungen. Sie lichteten den Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Meer wehrt sich, wenn es zu Papier gebracht wird. Es ist dafür zu groß, zu tief, zu weit, zu faszinierend, zu schön, zu erschreckend, zu bedrohlich, zu launenhaft. Es kann laut sein, wenn es will, sehr laut. Wenn es tobt, verstehen keine und keiner mehr das eigene Wort. Schrei doch, man hört dich nicht, sagt es uns. Sogar die sanften Wellen mit ihren Salzschaumkronen suchen unser Schweigen. Liebe Gemeinde, was mag es für eine Reisegesellschaft gewesen sein? Ein römischer Offizier, der einen Juden namens Paulus von Caesarea an der Westküste des Heiligen Landes über das Mittelmeer nach Rom eskortiert. Es ist die letzte uns bekannte Reise des Apostels. Dort soll sein Prozess vor der kaiserlichen Justiz stattfinden. Ein Bewacher und ein Angeklagter auf dem Weg über das Meer. Ein Soldat mit einem Missionar. Was für ein kurioses Gespann. In den Hafenstädten halten sie Ausschau nach Handelsschiffen, die sie weiterbringen. Sie warten Tage, Wochen auf guten Wind und gutes Wetter. Im Winter ist das Mittelmeer eine Tortur. Es ist lebensgefährlich. 3.500 Menschen, vielleicht mehr, haben allein im vergangenen Jahr diese Reise in ihren Schlauchbooten nicht überlebt oder sind vermisst. Eine Todesfalle. Mit dem Apostel und dem Hauptmann reisen Händler aus Mazedonien, Zypern und Zilizien, reisen Griechen, Ägypter, Römer, Frauen, Männer, Kinder, Sklaven, Kreter, Leute aus Judäa, aus allen Himmelsrichtungen. Dicht gedrängt die große alte Welt auf ein paar unsicheren Planken. Tagelang, manchmal Wochen. Was machen Sie in diesen langen Stunden? Was sagen Sie einander? Welche Sprache sprechen Sie? Wenn der Nordostwind kommt, wird es gefährlich. Stürme, Seenot, dann heißt es, sich festklammern auf den Nussschalen, die wie Spielzeug auf den Wellenbergen tanzen. Zu den Menschen kommt die Fracht. Ausladen, einladen, warten auf neue Fracht, manchmal wieder tagelang. Es ist ein wahres Wunder, wie es zu den Menschen kommt und wie sich um das Mittelmeer Gemeinden bilden. Denn auch das Evangelium reist über das Meer. Auch das Evangelium reist über das Meer. Kleine Kirchen mit Menschen aus allen Schichten und Herkünften über das Meer in die Hafenstädte, in die Landschaften, So wächst die Kirche. Die Erzählung aus der Apostelgeschichte mit ihren Ortsangaben ist ein Wir-Bericht. Wir mussten nach Italien fahren, hören wir eine Stimme sagen. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramytion. Wir kamen in Sidon an. Wir fuhren an der Küste entlang. Wir wollten in Phönix überwintern. Es ist die Stimme eines Reisegenossen des Apostels. Ein Augenzeuge scheint es. Er macht uns zu Lesezeuginnen und Lesezeugen, zeigt uns, dass der gefangene, gebundene Apostel auf dieser Reise eigentlich der freieste Mensch ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, wird Paulus schreiben. Die Erzählung des Lukas in der Apostelgeschichte endet tatsächlich damit, dass der Apostel und Missionar Paulus wunderhaft behütet, gefangen und doch frei über das Meer gereist ist, dass die Römer das Mare Nostrum, unser Meer, nennen und dass er noch in Rom als Zeuge des Auferstandenen die Botschaft von der kommenden Königsherrschaft zu den Menschen trägt. Wie Petrus, der einst Christus entgegen über das galiläische Meer den See Genezareth gehen wollte und den der Mann aus Nazareth vor dem Versinken bewahrte und der dann aufbricht rund um das Mittelmeer. Wie Jesus selber, der im Sturm übers Wasser geht und Wind und Wellen gehorchen ihm. Das Mare Nostrum, unser Meer, das Mittelmeer, mit der Nordverschiebung der Mächte am Beginn der Neuzeit und seit der Entdeckung Amerikas und der Erweiterung der bekannten Welt hat das Mittelmeer die Mittelstellung verloren, der es seinen Namen verdankt. Schon längst hatte es auch andere Namen. Für die Ägypter war es das obere Meer, für die Juden das große Meer, das Yam Gadol, für Herodot, den Geschichtsschreiber aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, ist es das Meer des Nordens. Es ist stets eine Frage des Standpunkts. Der Grieche Platon nennt es das Meer, das um uns ist. Die Türken und die Araber nennen es das Weiße Meer. Für die Römer, wie gesagt, war es unser Meer. Erobern, besitzen ist das Motiv. Das Meer verstanden als ein Eigentum. Für die unterworfenen Völker war Mare Nostrum ein verhasstes Wort. Unser Meer, das Meer der Römer. Mussolini hatte es später wieder aufgegriffen. Andere Diktatoren sagen es heute von Neuem, nicht nur im Blick auf das Mittelmeer. Unser Meer, unsere Insel, unser Territorium. Was für eine Anmaßung. Für die junge internationale Christenheit war es beides. Eine natürliche Barriere und eine schwankende Straße, auf der nicht nur Marmor und Terrakotta, Elfenbein und Holz, Getreide und Kunstschätze, Waffen und Literatur, Wein und Gewürze hin und her gehandelt wurden. Viel mehr als eine Grenze war es ein kosmopolitischer Raum, ein Feld, auf dem das Senfkorn der frohen Botschaft wuchs und reifte und vielen Menschen Trost gab. Inmitten der vielen Sprachen, Sitten, Traditionen, Gewohnheiten, Religionen, Glaubens- und Denkformen, hier verband es Menschen, schenkte ihnen Kraft und Hoffnung, gab den Niedrigen Würde und den Großen Demut, überwand soziale, nationale und Sprachgrenzen, ermutigte die Menschen, einander Schwestern und Brüder in Christus und sich als Gotteskinder zu verstehen. Das Meer war auch ein Raum der Begegnung, ein offener Raum, ein Raum des Miteinander auf dem Wegseins. Für die junge Kirche war das Mittelmeer nicht nur ein trennender, es war ein verbindender Raum. Es war sehr viel weniger der Raum gewalttätiger Übergriffe, der Kolonisation, das war es auch. Die Johannes-Offenbarung erzählt davon. Vielmehr war es eine Brücke, die den Zugang zu fremden Welten erschloss, die einlud, sich einzulassen auf die Kulturen und Besonderheiten, auf die Welt der Völker und dort das zu leben, neu zu leben und zu formulieren, was das Evangelium schenkt und verheißt. Liebe Gemeinde, das Meer, das Mittelmeer, ist den frühesten Begleiterinnen und Begleitern Jesu in Galiläa oder Judäa geografisch gesehen eher fern. Aber sie kennen es. Es gehört zu ihrer Lebenswelt. Die Begebenheiten mit Jesus, die sie einander erzählen, spielen oft in Gehöften und Städten und in Jerusalem. Aber sie spielen ebenso oft am See Genezareth, diesem Süßwassersee am oberen Jordangraben. Es ist die Heimat Jesu und seiner ersten Jüngerinnen und Jünger, die Fischer waren. Jesus ist oft in Kapernaum am Ufer des Sees. Er geht gern dorthin, setzt sich an den Strand, redet mit den Menschen, steigt in die Fischerboote, fährt mit den anderen hinaus, weiß um die Schönheit und um die Gefahren dieses Gewässers. Die Evangelisten nennen den See Hethalatha, das Meer. Und es ist nicht nur, weil Matthäus und Markus und Lukas und Johannes ihrerseits in Antiochia, in Syrien, in Rom oder wo auch immer ihre Evangelien schrieben und wohl von Zeit zu Zeit über das Mittelmeer gefahren sind. Diese Jesus-Erzählungen am See waren Meergeschichten. Sie begannen zu sprechen für viele Menschen, die nach Ostern mit dem Evangelium auf Reisen waren. Es waren ihnen Meererzählungen. Jesus wandelt über den See. Jesus reicht dem sinkenden Petrus die Hand. Jesus schläft im Boot, aber er ist da. Jesus bedroht Wind und Wellen und die Stürme legen sich. Der Auferstandene begegnet am Ufer. Er ermutigt die erschöpften Jünger, noch einmal hinauszufahren auf das Meer. Es sind lauter Wassergeschichten, in denen der See zum Meer und das Meer zum Ort des Erweises der Kraft Gottes wird. Es sind Geschichten, in denen das Meer zur Metapher, zum Bild des ungesicherten Lebens und die Erzählungen zu Geschichten des Vertrauens werden. Alle haben das verstanden, rund um das Mittelmeer. Es müsse deutlich sein, es müsse klar sein, dass wir alle auf diesem schwankenden Meer gehen, sagt Bonhoeffer zum Seewandel des Petrus, damit wir begreifen, was Glauben heißt. Und welcher Mut uns im tiefsten bewegt. Und welcher Glaube, welche Hoffnung, welche Liebe. Dazu braucht es diese Geschichten. Was mag sie hinausgetrieben haben auf das Mare Nostrum, ins Weglose des Meeres? Ist es nicht zu groß, zu tief, zu weit, zu faszinierend, zu schön, zu erschreckend, zu bedrohlich, zu launenhaft, wie das Leben selbst? Oder liegt hier im Vertrauen des Aufbruchs eine Türe zu unserer neuen Welt, die von Ostern her weht und die im Vertrauen ihre Gründe hat? Welche Kraft hat sie bewegt? Paulus mit seinem Hauptmann im Schlepptau und Petrus und die anderen. Warum haben sie sich das angetan? Warum sind sie aufgebrochen, haben einander rund um das Mittelmeer gesucht und besucht? Was hat sie angetrieben und bewegt? Welcher Geist, welche Hoffnung? Es ist bestimmt nicht nur der Handel und das Alltägliche oder die Angst. Es ist auch die österliche Welt, die sich auf der offenen See konturiert und zeigt, auf diesen Reisen auf dem weiten Meer, in den Begegnungen, in den niedergeschlagenen Grenzen, in einer Freiheit, die Sprachen und Herkünfte und Traditionen nicht mehr als Barrieren, sondern als Gaben sichtbar macht. Und diese frühen Christinnen und Christen wählen die Taufe. Sie wählen die Taufe als das Zeichen für ihren Aufbruch und für den Schritt hinein in diese neue Welt, in der ihnen der Auferstandene entgegenkommt, der sie aus den Wassern der Abgründe holt. Sie gehen mit ihrer ganzen Existenz regelrecht unter, ertrinken in den Gefahren des Lebendigseins, in den Stürmen auch der eigenen Angst oder der Schuld. Aber sie werden aus den Wassern gerettet. Sie gehen wie Israel durch das Schilfmeer, atmen den Heiligen Geist. Es ist in aller Bedrohung die Größe der Hoffnung, deren Gestalt in diesen Reisen auch sichtbar wird. Die Menschen haben diese Meer- und Reisegeschichten nicht nur gelesen. Sie haben sie erlebt und geteilt. Sie haben einander von ihrer Kraft und ihrem Mut erzählt. Sie haben erzählt von der Courage, aufeinander zuzugehen, wie sie nicht aufgefressen worden sind von ihren Vorurteilen, wie sie miteinander gegessen und getrunken haben, an Bord, auf einem Schiff, in einer kleinen Kirche, in einem Haus, im Namen des Gekreuzigten und Auferstandenen, wie sie einander begegnet sind, füreinander aufgeschlossen waren auf diesen langen Wegen, wie sie den Raum, den sie dort fanden, als einen offenen Raum erlebten. Und wir oft ängstlichen und kleinmütigen Seefahrerinnen und Seefahrer im Wandel unserer Zeit, unserer Epoche, im Wandel unserer Kirchtümer, im Wandel unseres Lebens, wie reisen wir? Hoffentlich reisen wir. Hoffentlich sind wir auf dem Weg im Horizont von Glaube, Hoffnung, Liebe und Vertrauen. Liebe Gemeinde, der eigentliche Predigttext für diesen 20. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist ein Wort aus dem Hohen Lied Salomos, Liebeslyrik aus dem ersten Teil der Bibel. Sie ist so bildhaft, dass sie weit hinaus gelesen werden kann. Ein seltsamer Zufall vielleicht, aber doch eine Coda für diese Gedanken zum Mare Nostrum als einem Raum des Vertrauens und Begegnens und sich berühren lassens vom Geist Jesu Christi. Hohes Lied, Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich, wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. So diese Worte aus dem Hohen Lied heute sind sie ein Plädoyer für die Glut des Geistes, für das Vertrauen, das uns trägt, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten, wir stehen dazu auf und singen als Wechselstrophen die Verse des Liedes Herr, wenn das Wasser uns bedroht. Das ist ein Lied aus dem Regionalteil in Nordelbien und wir haben hier kein Meer vor der Haustür, aber dort gibt es ein Meer und dort gibt es Erfahrungen, die solche Lieder jetzt von Detlef Block in Verse gebracht möglich machen. Wir singen es, wir singen die ersten beiden Strophen zu Beginn.
Lebendiger Gott, himmlischer Vater, mit großer Sorge sehen wir die Unwetter und Stürme, die deine Welt, die diesen Erdball erschüttern. Krieg und Gewalt aller Orten, auch auf den Meeren. Menschen, Nationen in Angst und Schrecken und in großen Nöten. Wir sehen Menschen auf der Flucht, in unsäglichen Gefährten. Wir sehen Ertrinkende und Hilfesuchende allenthalben und spüren unsere eigene Ohnmacht. Hilf uns, dass wir unsere Blicke und vor allem unsere Herzen nicht verschließen. Lass uns offen bleiben füreinander und für dich. Und einfallsreich und voller Courage im Begleiten und im Helfen. Stärke die Menschen und Institutionen, die sich zu Wasser und zu Land für Geflüchtete einsetzen. Gib uns das Vertrauen, dass auch kleine Gesten Großes bewirken. Himmlischer Vater, wir beten an diesem Morgen für alle Reisenden, für ihre Sicherheit, für die Begegnungen, die sie haben, dass sie friedvoll und freundlich sind. Wir sehen, wie sich unser Klima und die Natur durch unser Wirtschaften und Handeln verändert haben. Denken in diesen Tagen an die Menschen in Pakistan, die an dieses ganze Land inmitten der Flutkatastrophe. Denken an das Elend, das sich über Menschen, Tiere, ganze Regionen gelegt hat. Verdrängen nicht die Sorge um das Klima und um das Wasser hier bei uns. Hilf uns, das unsere beizutragen zum Schutz des Klimas, der Natur, zur Sauberkeit der Meere, zum Schutz der Arten. Es sind so viele Aufgaben. Hilf, dass wir daran nicht verzagen.
Des Lebens. Wir wollen Menschen des Vertrauens bleiben. Die Zeichen deiner Nähe machen uns Mut. Hilf das uns als den Zeuginnen und Zeugen deines Evangeliums, mutig und sichtbar zu sein, auch hier in unserer Stadt. Wir beten für die Menschen aus unserem Lebenskreis, an die wir in diesen Tagen besonders denken und die unsere Fürbitte und Anteilnahme suchen und brauchen. Wir legen unsere Bitten in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleihe uns Frieden gnädiglich in dem neuen Liederbuch 202.
Ich lade Sie noch herzlich ein zu weiteren Veranstaltungen und Angeboten unserer Gemeinde. Am nächsten Sonntag geht es weiter mit der Herbst-Themen-Predigtreihe zum Thema vom Urmeer und seinen Bedrohungen mit Pfarrerin Monika Renninger. Am Dienstag, also dem 8., haben wir in der Reihe Vita Contemplativa hören wir von dem Philosophen Plotin, am Mittwoch die Mittagsmusik mit Michael Sattelberger und am Mittwochabend wieder aus der Reihe unserer Texte neu gelesen und abends noch auch ein meditatives Angebot. Und am Donnerstag dann noch wieder unsere Reihe Bühne und Kirche und Bühne-Begegnung. Die Einzelheiten und die Daten, wie gesagt, es ist ja eine Woche später, indem Sie bitte dem Liturgieblatt, dort sind auch die einzelnen Termine und Uhrzeiten aufgeführt. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag für das diakonische Werk in Höhe von 178 Euro. Die Kollekte von dem heutigen Sonntag ist eben für diese Arbeit, von der Sie ja jetzt Ausschnitte gehört haben, bestimmt. Und auch hier herzlichen Dank für Ihren Beitrag, dass Sie mit Ihrer Spende und Kollekte diese Arbeit ermöglichen. Vielen Dank. Und herzliche Einladung im Anschluss an den Gottesdienst zum Kaffee, zur Begegnung, zum Austausch, zum Wissen umeinander und zum Helfen und Unterstützung füreinander.
Dass Gott seinen Segen auf unser Leben lege, in unser Herz, auch in unsere Worte und Gedanken, dass er mit seinem Segen begleite diese Welt. Das bitten wir, indem wir auf seinen Zuspruch vertrauen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.